Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei den 20 Märchenminuten, wobei es ja im Moment kein Märchen gibt, sondern einen Abenteuerroman von Jules Verne, nämlich den Kurier des Zaren. Und heute machen wir weiter mit dem dritten Teil. Da geht es mit dem fünften Kapitel los und das heißt Durch das Tor Asiens. Die Fahrt bis Perm dauerte etwa 60 Stunden. Wolga abwärts bis Kasan ging es zwar ziemlich schnell, aber die Kama stromaufwärts schaffte die Kaukasus trotz ihrer mächtigen Maschine nur etwa 20 Kilometer in der Stunde. Der Dampfer war mit 3 Klassen recht gut eingerichtet. Michael Strogoff hatte 2 Einzelkabinen erster Klasse belegt, um seiner Begleiterin Belästigungen zu ersparen. Auf dem Deck, das für die erste Klasse reserviert war, drängten sich die Reisenden. Asiatische Kaufleute, die Eile hatten, Nischni Nowgorod zu verlassen. Armenier in langen Gewändern, Juden mit hohen Mützen, reiche Chinesen in ihren weiten Umhängen aus Seide, Türken, Inder, Tataren in bunt bestickten, reich verzierten Kleidern und Stiefeln. Der Kurier und die Livländerin, die jetzt auf seinen Pass ordnungsgemäß als Schwester des Kaufmanns Nikolaus Korpanow reiste, standen an Deck, während die Kaukasus mit voller Kraft stromabwärts fuhr. »Du fährst nach Irkutsk, Bruder?« begann die junge Livländerin nach einer Weile. »Ja, Schwester, ich habe denselben Reiseweg wie du.« »Morgen, Bruder, werde ich dir sagen, warum ich auf dieser Reise von der Ostsee über das Uralgebirge bin.«
»Ich dränge dich nicht, Schwester.«
»Du darfst ruhig alles wissen. Eine Schwester sollte vor ihrem Bruder keine Geheimnisse haben. Aber lass mich heute. Die Aufregung vom Vormittag war doch etwas zu viel für mich.«
»Möchtest du lieber in deine Kabine, um dich auszuruhen?«
»Ja, wenn es dir recht ist. Und morgen...«
»So, komm!«
Er unterbrach seinen Satz, als fehlte ihm ein Wort. »Nadja«, sagte sie und gab ihm die Hand.
»So komm, Nadja. Ich bin dein Bruder Nikolaus Korpanow und ich werde versuchen, dir jeden Wunsch zu erfüllen.«
Damit führte er sie zu ihrer Kabine. Michael Strogoff kehrte anschließend auf das Deck zurück und mischte sich unter die Passagiere. Es war immer gut, ihren Gesprächen zuzuhören. Möglicherweise konnte er etwas erfahren, was für ihn wertvoll war. Aber es gab keine Neuigkeiten. Die Reisenden sprachen über den überraschenden Ausweisungsbefehl, stöhnten über die Anstrengungen der Reise und klagten über den Verlust ihrer Erträge. Jedoch waren alle mit ihren Äußerungen sehr vorsichtig, denn es war ja nicht unmöglich, dass sich Polizeispitzel an Bord befanden, um die Reisenden zu überwachen. Auf dem Vorderdeck hörte Strogoff die recht ungenierte Unterhaltung von 2 Herren, die mit auffälligem Akzent sprachen. Es waren die beiden Reporter, Monsieur Jolivet und Mr. Blunt, die sich hier wieder einmal getroffen hatten. Beide wollten nach Sibirien, um den Aufstand und seine Entwicklung an Ort und Stelle zu erleben.
»Ich habe es fertiggebracht, den Wortlaut der einschneidenden Verordnung heute Vormittag um 10.17 Uhr an meine Base Madeleine zu telegrafieren«, hörte Strogoff den Franzosen gerade sagen.
»Und ich dem Telegraph um 10.13 Uhr«, versetzte der Engländer trocken.
Lachend schüttelten die beiden Kollegen sich die Hand.
»Solche neugierigen Herren muss ich mir nachdrücklich vom Halse halten«, murmelte der Kurier grimmig. Er war sich darüber klar, dass er ihnen noch häufiger begegnen werde. Nadja erschien nicht zum Essen. Michael freute sich, dass sie sich ausruhen konnte und wollte sie nicht stören. Die frische Brise am Abend war wohltuend nach der drückenden Hitze an Deck. Michael Strogoff fühlte sich seltsam unruhig. Immer wieder schritt er auf dem Achterdeck hin und her, ging schließlich über den Maschinenraum hinaus und kam aufs Mitteldeck, wo die dritter Klasse Passagiere untergebracht waren. Hier drängte sich alles eng zusammen auf Bänken und auf dem Gepäck, auf mitgebrachten Decken und auf dem nackten Fußboden der Schiffsplanken. Michael musste sich sehr vorsehen, um auf keinen der Schläfer zu treten. Er ging weiter und wollte eben übers Vorderdeck zurückkehren, als er neben sich eine Stimme vernahm, die ihn aufhorchen ließ.
»Von Moskau soll ein Kurier nach Irkutsk unterwegs sein«, hörte er die Stimme einer Frau.
Strogoff lauschte gespannt. Es durchfuhr ihn heiß und kalt.
»Oh, hab's auch schon gehört«, gab ein Mann zurück. »Aber ob er sein Ziel erreicht, scheint mir doch eine zweite Sache. Auf jeden Fall wird er nicht mehr rechtzeitig eintreffen.«
Der Kurier suchte mehr zu erfahren, aber vergeblich. Das Paar sprach nun so leise, dass nichts mehr zu vernehmen war. Schließlich verrieten die ruhigen Atemzüge, dass sie eingeschlafen waren. Mit aller Vorsicht ging Michael Strogoff zurück. In tiefem Sinnen hockte er vor seiner Kabine, den Kopf in die Hände gestützt.
»Wer weiß etwas von meiner Abreise und mag Interesse haben, etwas darüber zu wissen?«
Die Antwort auf diese Frage war nicht allzu schwer. In der Frühe des nächsten Tages hatte die Kaukasus den Hafen von Kasan erreicht. Die Stadt, Residenz des Gouverneurs und des Erzbischofs, lag etwa 10 Werst entfernt. Trotzdem drängte sich eine riesige Menschenmenge, begierig auf neue Nachrichten am Pier. Natürlich galt der Ausweisungserlass auch in Kasan. Polizisten und Militär, Korsaken mit langen Lanzen, sorgten für Ordnung und Kontrolle. Michael Strogoff stand an der Reling und schaute in das Gedränge. Er wäre ganz gern an Land gegangen, um sich die Füße ein wenig zu vertreten. Aber Nadja hatte sich noch nicht an Deck gezeigt und er wollte sie auf keinen Fall allein lassen. Die beiden Reporter jedoch ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, sich auf dem Landeplatz umzusehen. Michael Strogoff beachtete mit leichtem Lächeln, wie sie sich an die Leute heranmachten, um sie auszufragen. Was er selber aus Gesprächen der zusteigenden Reisenden erfahren konnte, klang beunruhigend. Die Tataren seien bereits weit vorgedrungen und immer schwieriger seien die Verbindungen zwischen Sibirien und dem Reich. Der Kurier brannte vor Ungeduld.
»Ich muss möglichst schnell zur Stelle sein, um mir selber ein Bild der Lage machen zu können«, dachte er.
Plötzlich wurde er aufmerksam. War das nicht wieder das Paar, dem er schon gestern Abend begegnet war? Ein bejahrter Mann mit einer noch jüngeren Frau, die sich über die Gangway drängten. Hinter ihnen folgten etwa 20 Tänzerinnen, deren ärmliche Mäntel nur notdürftig den Flitterkram ihrer Tanzkleidchen bedeckten.
»Seltsam, dass die Tanzgruppe sich während der ganzen Schiffsreise nicht hat sehen lassen«, durchfuhr es den Kurier. »Solche Leute pflegten doch sonst jede Gelegenheit zu nutzen, ihre Kunst gegen klingende Münze zu zeigen.«
Michael behielt die Gruppe scharf im Auge. Der Alte stand abseits, Hut tief in die Stirn gezogen, als wollte er nicht erkannt werden. Und dann spürte der Kurier, wie die Blicke der Frau, er entsann sich, dass der Alte sie mit Zangara angeredet hatte, auf ihm ruhten. Ihm war, als wollte sie sich seine Gesichtszüge für alle Zeit einprägen. Als er unwillig auf sie zuschritt, wandte die Frau sich ab und folgte der Gruppe der jungen Tänzerinnen.
Was mochte das alles zu bedeuten haben?
Michael Strogoff war unschlüssig, ob er das verdächtige Paar verhaften lassen sollte. Aber er zwang sich zur Ruhe. Entscheidend war, dass er sein Inkognito auf keinen Fall preisgab, um seinen Auftrag nicht zu gefährden.
Ehe die mit ihrem dürftigen Karren an der Grenze sind, habe ich ja längst den Ural hinter mir, sagte er sich.
Kasan, Zielpunkt zweier Straßen,
die über die Pässe des Ural gehen, trug mit Recht den Namen »Das Tor Asiens«. Der Kurier hatte sich für die Poststraße entschieden, die über Perm, Jekaterinburg und Tjumen ging. Auf den Poststationen würde er ohne Schwierigkeiten die Pferde wechseln können. Die Glocke der Kaukasus tönte über das Schiff und den Landeplatz hin, um die Reisenden zusammenzurufen.
»Leinen los!«
kam das Kommando. Die Maschinen arbeiteten auf halben Touren und langsam löste sich der Dampfer vom Pier.
»Halt! Halt!«
erklang in diesem Augenblick eine Stimme. Mit langen Sätzen kam ein Reisender angerast. Es war Monsieur Jolivet. Schon war der Dampfer 1-2 Meter von der Kaimauer entfernt. Sollte der Reporter etwa in dem russischen Nest zurückbleiben? Mit einem mächtigen Satz, der jedem Meisterspringer Ehre gemacht hätte, schnellte der Franzose zum Schiff hinüber, klammerte sich an die Reling und wurde von Mr. Blunt, seinem Kollegen vom Daily Telegraph, an Deck gezogen.
»Ich habe schon geglaubt, die Kaukasus sollte ohne sie weiterfahren«, knurrte der Engländer.
»Das könnte Ihnen so passen«, lachte der Reporter unbekümmert zurück. »Ich konnte ja nicht ahnen, dass es bis zum Postamt so schrecklich weit ist.«
»So haben Sie etwa eine Telegramm aufgegeben?«
Der Engländer blickte den Konkurrenten mit schmalen Lippen an.
»Ich habe es mir erlaubt«, gab dieser mit dem freundlichsten Lächeln zurück.
Der Engländer verbiss sich seinen Ärger, dass der Kollege mit seinem Telegramm an die Base Madeleine ihm zuvorgekommen war. Er erfuhr von Monsieur Jolivet, dass die tatarischen Truppen unter Führung von Feofar Khan bereits über Semipalatinsk hinaus vorgestoßen seien und an den Ufern des Irtisch vordrängten. Es war schon gegen 10 Uhr, als Nadja an Deck erschien. Michael begrüßte sie herzlich. Die beiden traten an die Reling und ließen wortlos ihre Blicke über die Ufer gleiten. Die Kaukasus passierte gerade den Zusammenfluss der Wolga mit der Kama. Das bewaldete Ufer bot einen herrlichen Anblick. Aber es war, als schaue Nadja durch die Schönheit der Natur hindurch. Ihre Augen leuchteten seltsam, wenn sie nach Osten blickte. Endlich brach sie das Schweigen. »Wie weit von Moskau sind wir jetzt?«
900 Werst«, versetzte Michael.
900 von 7000«, murmelte sie vor sich hin. Als zum Frühstück geläutet wurde, ließ Nadja sich von Strogoff in den Esssaal führen. Sie beachtete nicht die vielen Speisen, die dort auf einem Seitentisch zur Auswahl angerichtet standen, und bestellte sich, wohl auch um zu sparen, nur ein einfaches Reisgericht mit Fleisch und Rotkohl. Sie gingen wieder an Deck und nahmen abseits auf einer Bank Platz. Nun endlich begann Nadja zu sprechen. »Bruder«, sagte sie mit gedämpfter Stimme, »du sollst ruhig alles wissen. Ich heiße Nadja Fedor und ich bin die Tochter eines Verbannten aus Riga. Meine Mutter ist vor einigen Monaten gestorben und nun bin ich auf dem Weg zu meinem Vater. Ich will mit ihm dort in Irkutsk in der Verbannung leben.«
»Du weißt, ich reise ebenfalls nach Irkutsk«, sagte Michael.
»Und ich will dem Himmel dankbar sein, wenn ich Nadja Fedor wohlbehalten in die Arme ihres Vaters führen darf.« Mit innigem Dank drückte sie seine Hand. Strogoff erwähnte noch, dass er einen Sonderausweis für Sibirien habe, der in jedem Fall gelte. Nadja stellte keine Fragen. Sie war nur zu glücklich, dass das Schicksal ihr einen so anständigen Menschen zugeführt hatte, und wollte nur zu ihrem Vater. »Mein Ausweis für Irkutsk wurde ja leider in Nischni Nowgorod ungültig. Was hätte ich nur ohne dich tun sollen?«
»Und du wolltest die endlose Reise ganz allein wagen, Nadja?«
»Aber war es nicht meine Pflicht?«
»Trotz des Aufstandes und des Tatareneinfalls?«
»Bei meiner Abreise aus Riga wusste ich noch nichts davon.
Das erfuhr ich doch erst in Moskau.
Und dennoch reistest du weiter.
Das ist doch meine Pflicht.
Michael Strogoff betrachtete das entschlossene, prächtige Mädchen mit unverhohlenem Gefallen.
Es ist doch meine Pflicht, hatte sie gesagt.
Mein Vater heißt Wassili Fedor und war Arzt in Riga, fuhr Nadja fort. Sie berichtete von der ausgezeichneten Praxis und von dem glücklichen Familienleben, das sie geführt hätten. Aber der Vater war Mitglied irgendeiner der politischen Geheimgesellschaften und als das bekannt wurde, kam sogleich der Ausweisungsbefehl. Die Polizei schob ihn sofort über die Grenze ab. Das lag nun schon 2 Jahre zurück. Und so überstürzt war alles geschehen, dass Wassili Fedor kaum Zeit gehabt hatte, sich von der kränkelnden Frau und dem unversorgt zurückbleibenden Kind zu verabschieden. In Irkutsk hatte er nun eine neue Praxis eröffnen können und wäre vielleicht sogar mit seinem Dasein zufrieden gewesen, hätte er Frau und Kind bei sich gehabt. Aber Nadjas Mutter war viel zu schwach für eine so beschwerliche Reise und nun war sie vor wenigen Monaten in den Armen ihrer Tochter entschlafen. Ich erhielt die behördliche Genehmigung, nach Irkutsk zu meinem Vater übersiedeln zu dürfen, schloss Nadja ihren Bericht. Und ich kündigte meinem Vater das auch an, obwohl ich kaum über die Mittel für so eine endlose Reise verfüge. Mittlerweile war die Kaukasus in den Fluss eingebogen. Mit einbrechender Nacht hatte es sich auch wohltuend abgekühlt. Eine wundersam romantische Stimmung lag über der Flusslandschaft. Funken stoben aus dem Schornstein in die laue Abendluft und in das monotone Geräusch, mit dem die Schaufelräder unter dem Vordersteven ins Wasser schlugen, mischte sich schaurig das Geheul hungriger Wölfe.
6. Kapitel. Eine rasende Fahrt. Am nächsten Tage war Perm, die Endstation des Dampfers, erreicht. Perm, Hauptstadt des riesigen Gouvernements, das sich weit über das Uralgebirge hinaus bis nach Sibirien hinein erstreckte und seinen Reichtum besonders aus Marmorbrüchen, Platinlagern und Goldgruben, Kohlenbergwerken und Salinen herleitete, war unfreundlich und ungepflegt. Obwohl es sich als Grenzstadt nach Asien wohl seiner europäischen Repräsentationspflichten bewusst sein musste. Hier gab es einen regen Fahrzeugmarkt. Die aus Asien kommenden Reisenden veräußerten ihre Gefährte, während die nach Sibirien ziehenden sich das nötige Fahrzeug verschafften. Im Sommer die Telega, das ist ein Zweispänner, oder den Tarantas und im Winter den Schlitten. Der Postkutschenverkehr, der sonst recht prompt funktionierte, war wegen der politischen Lage eingestellt. Aber Michael Strogoff wollte ohnehin nicht mit der Kutsche fahren, um von niemandem abhängig zu sein. Beim Kauf eines Wagens allerdings hatte er Schwierigkeiten. Infolge des Ausweisungserlasses für alle Nichtrussen gab es nur noch wenige Fahrzeuge zu kaufen. Und Michael musste sich mit der Auswahl begnügen, die seine Vorgänger ihm belassen hatten. Michael Strogoff entschied sich für einen Tarantas, das ist eine ungefederte Kutsche, und hatte nach vielen Mühen Glück, ein einigermaßen gut erhaltenes Exemplar aufzutreiben. Es hatte weit auseinanderliegende Radachsen, die sich bei den furchtbaren Wegen als recht vorteilhaft erwiesen. Ein großes Lederverdeck schützte gegen Straßenschmutz und gegen Unwetter. Der Kurier musste froh sein, denn offenbar war sein Tarantas der einzige, den es in der Stadt überhaupt noch zu kaufen gab. Strogoff vergaß nicht, dass er als Kaufmann Nikolaus Korpanow reiste und feilschte mit dem Verkäufer des Fahrzeugs wie ein gerissener Markthändler. Nadja stand dabei.
»Ich muss dich um Entschuldigung bitten, dass ich kein besseres Fahrzeug besorgen kann«, sagte er.
»Aber ich bitte dich, Nikolaus. Wenn es sein muss, würde ich die Reise zu meinem Vater auch zu Fuß machen. Das weißt du doch genau.«
»Du bist ein tapferes Mädchen, Nadja, aber für jeden Menschen gibt es Grenzen seiner Kraft.«
Sie blickte ihn entschlossen an. »Ich will alles ertragen. Wenn es aber einmal zu viel werden sollte, so darfst du dich durch mich nicht aufhalten oder behindern lassen.« Bald darauf stand der Tarantas mit 3 Postpferden abfahrtsbereit. Mit seinem Pass hatte Michael tadellose, kräftige Sibirier besorgen können. Das größte Tier stand in der Gabeldeichsel. Die beiden anderen waren mit Seilen angebunden. Kandare oder Trense schien man hierzulande nicht zu benötigen. Als Zügel diente ein einfaches Hanfseil. Das Fahrzeug war nur klein und bot gerade Platz für 2 Personen und den Fahrer, den Jemschik, der auf jeder Station wechselte. Der erste Jemschik war ein Sibirier und hatte fast ebenso starken Haarwuchs wie seine Gäule. Auf seiner quadratisch geschnittenen Frisur trug er einen Hut mit breiter Krempe und über seinem großen Kapuzenmantel mit Wappenknöpfen einen roten Ledergürtel. Misstrauisch musterte er die beiden Reisenden, die mit ihrem wenigen Gepäck an den Tarantas traten. Die Aussichten auf Trinkgeld schienen mager.
»Raben«, murmelte er mürrisch und unbekümmert darum, ob seine Fahrgäste es hörten. »Raben zu 6 Kopeken die Werst.«
Michael kannte sich aus mit dem Kauderwelsch der Jemschiks. »Nein, nein, mein Freund«, versetzte er lächelnd. »Adler, 9 Kopeken die Werst und Trinkgeld extra.« Der Jemschik antwortete mit munterem Peitschenknallen. Rabe bezeichnete in seiner Sprache den knickerigen Reisenden. Adler dagegen waren die Großzügigen, die nicht um den Fahrpreis feilschten und es außerdem auch nicht an spendablem Trinkgeld fehlen ließen. Nadja Fedor und Michael Strogoff stiegen ein, verstauten den Proviant und zogen wegen der fast unerträglichen Hitze das Lederverdeck über. Es war Mittag, als sie losfuhren, und sehr schnell lag Perm hinter ihnen.
»Los, ihr Täubchen!« rief der Jemschik. »Vorwärts, meine Schwäbchen! Beeil dich, du Teufelsschnecke!«
So feuerte er seine Tiere an. Aber weder zärtliche Liebkosung noch grollender Fluch waren nötig. Das Gespann trabte unverdrossen in schnellem Trab dahin. Mindestens 15 Werst in der Stunde schaffte es. Allerdings blindlings über Steine und Schlaglöcher und auch über Knüppel, die im Wege lagen. Michael, der diese Beförderungsart kannte, blickte besorgt auf seine Begleiterin. Nadja ließ sich nichts anmerken. Sie wusste ja, jede Radbewegung brachte sie ihrem Vater näher. Sie meinte, bis Jekaterinburg seien es etwas mehr als 300 Werst, und Nikolaus stimmte zu. »Du hast recht. Dort haben wir dann das Gebirge hinter uns.« »Und wie lange werden wir für die Fahrt durch den Ural benötigen?«
»Wenn alles gut geht, 2 Tage. Wir fahren ja ohne Unterbrechung durch.«
Nadja nickte. »An mir soll es nicht liegen.«
»Hoffentlich machen uns die Tataren keinen Strich durch die Rechnung«, fuhr der Kurier nachdenklich fort. »Wenn es glückt, können wir in einer Woche in Irkutsk sein.«
»Machst du diese Fahrt zum ersten Male?«
»Oh nein, ich bin die Strecke schon mehrmals gereist«, sagte Michael.
»Zur Winterzeit würde es schneller und sicherer gehen, nicht wahr?«
»Schneller schon, aber Frost und Schnee würden dir schwer zu schaffen machen, Nadja.«
»Was hat das zu sagen? Der Winter ist doch der Freund der Russen.«
»Du magst recht haben, liebe Schwester, aber was für ein Temperament gehört dazu, diese Freundschaft zu ertragen? In der sibirischen Steppe kann man eine Kälte von 40 Grad erleben. Ich habe sie kennengelernt. Minus 40 Grad. Meine Glieder haben sich unter dem Rentiermantel zu Kälte gekrümmt und mir war, als wäre mein Herz zu einem Eisklumpen gefroren. Da kann man kaum noch atmen. Und der Wodka in meiner Feldflasche war gefroren.« Michael schüttelte sich. »Nein, Nadja, der Preis ist zu hoch. Davon könnten höchstens die berichten, die nicht zurückgekehrt sind, weil der Schneesturm ihre Leichen unter dem weißen Tuch begraben hat.«
Gut, dass du zurückgekehrt bist, Nikolaus, meinte Nadja mit einem kleinen Lächeln.
Nun ja, ich bin ja Sibirier und habe mich schon als Kind auf den Jagdzügen meines Vaters abgehärtet.
Wie oft bist du denn schon im Winter durch die Steppe gekommen? Fragte sie.
3-mal, Nadja, auf dem Weg nach Omsk. Ich war dort zu Besuch bei meiner Mutter.
Ja, siehst du, Nikolaus, und ich fahre nach Irkutsk, um meinem Vater die letzten Grüße meiner lieben Mutter zu überbringen. Kannst du nun verstehen, dass mich keine Macht der Erde zurückhalten kann?
Michael nickte dem tapferen Mädchen zu.
Wie kurz war die Zeit, seit er sie kannte, und wie verbunden fühlte er sich trotzdem schon mit ihr. Mit den Entfernungen, die sie zurücklegten, war Strogoff sehr zufrieden. Jeder der Jemschiks schien seinem Stande Ehre machen zu wollen. Reichliche Trinkgelder taten ein Übriges. Die Postmeister mochten es wohl auffällig finden, dass trotz des amtlichen Erlasses ein Geschwisterpaar, offenbar doch Russen, durch Sibirien reisen durfte. Aber die Papiere waren ja in Ordnung. Michael Strogoff und Nadja Fedor waren nicht die einzigen Reisenden hier auf der Straße von Perm nach Jekaterinburg. Schon beim ersten Pferdewechsel hatte Michael bemerkt, dass unmittelbar vor ihnen ein Wagen fuhr. Da es an Austauschpferden nicht fehlte, hatte er sich durch diese Feststellung nicht stören lassen. Station machten die beiden Reisenden nur zur Einnahme der Mahlzeiten. Die Posthäuser waren für jede Art Bewirtung bestens eingerichtet, und wo sie zu weit auseinander lagen, konnte man unbedingt mit der bekannten Gastfreundschaft der Muschiks in den Dörfern rechnen. Jeder Fremde wurde wie ein Geschenk des Himmels aufgenommen.
»Vor wie vielen Stunden ist der Wagen, der vor uns fährt, hier durchgekommen?« fragte Michael Strogoff den Postmeister, als sie wieder einmal zum Pferdewechsel Halt machten.
Oh, »vor etwa 2 Stunden«, versetzte der Mann.
»Eine Kutsche?«
»Nein, eine Telega.«
»Und wie viele Reisende?«
2, im Adlertempo. Sie schienen es eilig zu haben.«
Michael ließ sofort anspannen, um keine Zeit zu verlieren. »Wir müssen wieder die Nacht hindurchfahren«, sagte er zu Nadja. Noch war das Wetter gut, aber irgendetwas schien in der Luft zu liegen. So drückend war es.
»Wenn es ein Gewitter gibt, müssen wir uns auf etwas gefasst machen«, wandte Strogoff sich an seine Begleiterin. Er war recht besorgt um seinen Auftrag und um seine Begleitung. Doch der Wettergott meinte es gut mit ihnen und ließ sie unbehelligt. Nadja konnte sogar trotz des furchtbaren Rüttelns und Schaukelns ein paar Stunden schlafen.
Michael Strogoff hatte das Lederverdeck etwas zurückgeschlagen. Nun hatten sie wunderbar frische Luft. Er selber blieb die ganze Nacht wach, denn er hatte kein rechtes Vertrauen zur Ausdauer seines Jemschiks. Wenn der Mann auf seinem Bock einnickte, konnte leicht ein Unglück geschehen. Rastlos ging es weiter. Keine Stunde verloren sie auf den Poststationen und keine auf der Fahrt. Als der nächste Tag, es war der 20. Juli, zu dämmern begann, hob sich im Osten die Gebirgskette des Ural vom Himmel ab.
»Es ist weiter, als es scheint«, sagte der Kurier zu Nadja, während er froh mit der Hand hinüber zeigte. »Aber ich denke, noch vor Abend haben wir die Höhe erreicht.«
Glücklicherweise hatten sie an diesem Tage nicht so sehr unter der Hitze zu leiden, denn der Himmel blieb bedeckt. Nicht ohne Besorgnis bemerkte Strogoff, wie der Wind auffrischte. Er wusste, dass solche Anzeichen für ein aufkommendes Unwetter sprachen, und hätte er es nicht so eilig gehabt, würde er vorsichtshalber bestimmt eine Pause eingelegt haben.
»Hört nur, wie es dort drüben donnert«, knurrte der Jemschik. »Drinnen in den Bergen scheint der Teufel los zu sein.«
Der Kurier gab keine Antwort. »Wir haben keine Minute zu verlieren«, sagte er dann kurz zu Nadja und zum Postmeister. »Ist eine Telega vor uns?«
»Ja, Väterchen. Vor etwa 1 Stunde ist sie hier abgefahren.«
»Es hilft nichts«, rief Michael dem Jemschik zu.
Weiter geht's und dreifaches Trinkgeld, wenn wir morgen früh in Jekaterinburg eintreffen.
Und ihr könnt jetzt auch das tun, was ihr noch weiter vorhabt an diesem Sonntag, denn das 6. Kapitel ist zu Ende und nächste Woche geht es weiter. Danke fürs Zuhören. Bis dann.